Der große Preis von Mexiko steht an diesem Wochenende an. Ja, das zweite Rennen dieses Triple Headers, das fünftletzte Rennen der Formel 1 Saison 2024. Wir sprechen darüber mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Lasst doch gerne wieder ein Abo da, um hier künftig keine Videos mehr zu verpassen. In den Kommentaren gibt es ja auch mal spannende Diskussionen, da könnt ihr euch sowieso immer gerne beteiligen. Und Ralf, ja, wir gehen jetzt kommen jetzt zum nächsten Rennen in Mexiko. Über 2 Kilometer Höhe, über 2000 Höhenmeter haben wir, ein ganz anderer Kurs. Jetzt auch zuletzt als in Austin. 57 Punkte zwischen Verstappen und Norris. Was können wir an diesem Rennwochenende erwarten?
Das wird man sehen. Ich meine, das letzte Rennen ist ja jetzt noch nicht so lange her. Letztes Wochenende in Austin, Texas. Völlig andere Rennstrecke. Du hast es gesagt, die Höhe über 2 Kilometer. Wenig Sauerstoff, heißt es. Die Motoren geben dadurch natürlich weniger Leistung ab, das ist aber für alle gleich. Wobei der beste Turbolader wird da eine Rolle spielen. Und Aerodynamik müssen sie alles draufpacken, was da ist, weil logischerweise geht da ja auch ein bisschen Effizienz flöten in der Höhe. Das heißt, alles, was da ist, muss drauf aufs Auto.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im Free-TV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und 4 weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung.
Verstappen hat 5 der letzten 6 Rennen gewonnen, war ein ganz gutes Pflaster für ihn, die Strecke. Denkst du, er ist auch an diesem Wochenende wieder Favorit?
Also Max Verstappen als Favorit im Moment zu bezeichnen, ist ein bisschen gewagt. Er ist auf jeden Fall Favorit aufs Podium. Er ist auf jeden Fall Favorit, den teaminternen Zweikampf bei Red Bull zu gewinnen. Und es ist das 5. letzte Rennen und er wird meiner Meinung nach er will zwar das Rennen gewinnen, aber genauso in den Verwaltungsmodus schalten, vielleicht, wenn es geht, sogar wieder Punkte gut zu machen in der WM vor seinem Konkurrenten Lando Norris. Aber das wird schwer. Also die WM steht eher im Vordergrund als der Rennsieg bei seiner ganzen Denke, glaube ich mal.
57 Punkte hat er ja, ist recht komfortabel. Da müsste Norris schon jetzt wirklich, müsste fast abgenommen mal 4. werden, Norris 1. Das muss auch erst einmal passieren, dass er jedes Rennen gewinnt. Ferrari haben wir letztes Rennwochenende sehr, sehr stark erlebt. Generell 3 der letzten 4 Rennen von Ferrari immer vorne dabei gewesen. Nur in Singapur haben sie hinterhergehechelt. Im Rennen war das aber auch wieder schon gar nicht so schlecht. Siehst du die auch wieder ganz vorne in Mexiko?
Ferrari ist wirklich ein guter Formmoment. Man hat ja schon im Sprintrennen in Austin gesehen, dass sie von Renntempo her vorne sind. Das haben sie auch eindrucksvoll umgesetzt. Es hat geholfen, dass Leclerc den Start gewonnen hat und Sainz auch mit vorne dabei war. Dann waren die praktisch nicht mehr zu halten. Mexiko ist nochmal was anderes. Wegen der Höhenlage, andere Reifen, anderer Asphalt, andere Temperaturen. Das spielt ja im Moment in der Formel 1 immer eine große Rolle. 3 Grad, 4 Grad weniger Lufttemperatur, weniger oder mehr Asphalttemperatur und du bist plötzlich mehr in dem Fenster, in dem Performance-Fenster, in dem du eigentlich sein willst. Das ist schon eine eigene Wissenschaft und die Ingenieure auch noch nicht so ganz im Griff haben. Aber grundsätzlich Ferrari, klar, einer der Favoriten. Hauptfavorit, muss man im Moment sagen, ist McLaren immer noch. Und dann würde ich sagen, ja, McLaren, Ferrari, Red Bull, bei Mercedes muss man gucken, wenn die alles hinkriegen, werden diese 4 Teams das Podium zumindest unter sich ausmachen.
Haben wir jetzt auch schon oft in der Saison gesehen, dass diese 4 Teams genau das unter sich ausmachen. Und ja, eine Konstrukteurswertung sieht ja auch noch immer sehr, sehr spannend aus. Also gut, für Platz 1 hat sich Red Bull erledigt. Aber dass McLaren jetzt den ersten macht, ist jetzt auch noch gar nicht so sicher. Ne? Ferrari hast du ja auch gerade gesagt, gute Form aktuell. 48 Punkte liegen die zurück. Lass die noch mal ein paar Doppelsiege holen, dann kann das auch noch mal spannend werden. Oder wie siehst du das?
Ja klar, wenn die jetzt nur noch Doppelsiege holen, sind die vorne. Aber so einfach ist das nicht. Austin war, glaube ich, schon von Ferrari das Maximum. Haben sie toll hingekriegt, voll verdient, waren auch das beste Team, zumindest in der Rennperformance. Sie müssen gucken, dass sie im Qualifying wieder ähnliche Startplätze haben, also zweite Startreihe, sage ich mal, mindestens wie in Austin. Und dann das sind ja im Moment die Reifenflüsterer im Feld. Das kann man sagen. Ich glaube, das gilt fast auf jeder für jede Strecke. Dann ist mit denen zu rechnen. Es kommt aber auch darauf an, wie der reine Speed von McLaren ist, der in Austin nicht so war wie die Rennen davor. Da haben sie einen kleinen Rückschritt gemacht. Das aber jetzt ja mal auf sehr hohem Niveau. Ferrari war halt stärker, McLaren war der Favorit, aber Ferrari war besser. Und Verstappen mit dem zurückgerüsteten neuen Red Bull, sage ich mal, fühlt sich jetzt auch wieder wohler. Und wie gesagt, das ist das Spannende, dass es ganz schwierig vorauszusehen ist, wer wirklich der Top-Favorit jetzt sein wird. Anders als in Austin ist kein Sprintrennen, das heißt, die Teams haben 2 freie Trainingszeit, sich auf das Rennen vorzubereiten. Das war in Austin ja nur ein Training und diese Daten, die schmerzen schon die Ingenieure, weil da vieles verloren geht, weil sie viele Daten, die sie eigentlich bräuchten, was zum Beispiel Longruns betrifft und so weiter, Kompromisse in der Abstimmung, Feintuning in der Abstimmung, das kriegt man bei so einem Sprintwochenende gar nicht hin, trotz Simulatoren und so weiter. In Mexiko haben sie da wieder ein Training mehr Zeit und das hilft natürlich bei allem.
Wie findest du eigentlich? Wie findest du das eigentlich generell? Also diese aktuelle Auslegung vom Sprintformat, dass man ein Training hat, das bringt da schon so ein bisschen so ein Zufallsding rein. Ne? Also du hast wenig Vorbereitung, findest du das aber gut, weil es ein bisschen Überraschungen auch mitbringt? Oder ist das zu viel einfach auch Glücksspiel am Ende dann auch?
Nein, es ist für mich, ich finde es gut, weil das kein Glücksspiel ist, sondern weil alle Teams weniger Zeit haben und manchmal auch vom Bauchgefühl, wenn die Daten fehlen, das Richtige machen müssen. Das gilt ja für alle. Für die Zuschauer ist es auf jeden Fall besser. Du hast ein langweiliges Freistraining weniger, weil machen wir uns nichts vor. Da sieht man nur Autos im Kreis fahren. Man weiß nicht genau, wie viel Benzin sie an Bord haben, welche Programme sie fahren. Das sind halt die Ingenieursfahrten. Aber beim Sprintwochenende fängt es ja schon dann an mit dem Sprint-Qualifying, ist offiziell. Dann geht es zum Sprint und zum Qualifying fürs Rennen und zum Rennen. Das heißt, du hast fast außer dem ersten freien Training, also hast du nur Sachen, die zählen. Und das macht die Sache natürlich spannender. Und wie gesagt, ist für alle gleich. Ich finde das so gut. Ich langweile mich oft bei den freien Trainings. Ich muss mich erst konzentrieren, da richtig zuzugucken, weil das ist so wie ein bisschen an der Uni, wenn du in dem Hörsaal sitzt und der Professor wirklich vor Langeweile gähnt und du dann auch noch zuhören musst.
Ja, guter Vergleich. Konstrukteurswertung, da waren wir eben stehen geblieben. Ja, Red Bull droht da nur noch den dritten Platz zu erreichen. Also Mercedes auf Rang 4, die ziehen denen auch nicht noch vorbei. Ja, aber das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass Sergio Perez viel zu wenig Punkte geholt hat. Auch in Austin sah das wieder nicht gut aus. Gab ja jetzt die Gerüchte, dass er in Mexiko in seiner Heimat seinen Rücktritt verkünden könnte. Red Bull ist ja zunächst einmal dementiert. Wie ist da dein Kenntnisstand?
Die Gerüchte habe ich auch gehört. Es gibt einen Journalist im Fahrerlager, der sich für den neunmal Klugen hält. Der hat in den letzten Wochen immer wieder spektakuläre Sachen angekündigt. Nichts davon ist passiert. Er ist ein Engländer, mehr sage ich nicht. Und hält sich aber für mindestens teamchefreif. Ich kann es nicht sagen. Aber warum soll Perez den Rücktritt erklären? Das ist zwar jetzt ein Heimrennen und ich glaube, er versucht in den 5 Rennen, die noch bleiben, noch die Kurve zu kriegen, wieder Selbstbewusstsein zu tanken, um dann doch vielleicht schon Red Bull nochmal dass Red Bull seinen Vertrag erfüllt, den er ja eigentlich für 26 hat. Wird schwierig, ich glaube kaum dran. Es gibt ein Rennen um das Cockpit für nächstes Jahr zwischen Perez, Lawson und Tsunoda, also den beiden Racing Bull Jungs. Und wenn das jetzt die Tour de France wäre und du hast nur noch 5 Etappen, dann muss man sagen, im Moment ist Liam Lawson im gelben Trikot, was das zweite Cockpit nächstes Jahr betrifft, nach seiner Leistung in Austin. Das muss man sagen. Also wenn Austin entscheidend wäre, was Red Bull macht, dann würden sie Lawson nehmen. Aber wie gesagt, abgerechnet wird nach Abu Dhabi, dann werden sie sich zusammensetzen und nochmal genau gucken, wer war jetzt wirklich stark und dominant, wem trauen wir den Platz neben Max Verstappen zu. Vom Gefühl her hat Perez die geringsten Chancen. Wie gesagt, das ist mein Gefühl und das würde auch Sinn machen.
Wenn jetzt Lawson in den nächsten Rennen, jetzt nur mal von der Theorie, weiterhin Tsunoda im Griff hat, oder ihn zumindest mal schlägt, Perez weiterhin schwächelt, wir haben ja dann wieder eine dreiwöchige Pause bis zum letzten Triple-Header und dann haben wir den spannenden Kampf noch eine Konstrukteurswertung, wo es ja auch ein paar Millionen geht. Kannst du dir vorstellen, dass Red Bull, das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon jetzt zweimal, glaube ich, mindestens gemacht, mit Albon, Gasly und Verstappen quert, die Fahrer noch zu tauschen, dass man Perez in den Racing Bull setzt und Lawson hochzieht?
Also bei Red Bull ist früher hat man bei Toyota gesagt, nichts ist unmöglich. Den Slogan hat Red Bull jetzt in der Frage wirklich locker übernommen. Also Garantien gibt es da nicht. Würde sogar Sinn machen, wenn man sich schon für Lawson entschieden hat, nach Sao Paulo, also vor den letzten 3 Rennen, dass man ihn dann gleich hochholt und auch für nächstes Jahr aufbaut. Würde eigentlich Sinn machen. Aber wer fährt dann denn Racing Bull, weil ich glaube, Perez wird sich nicht da reinsetzen. Dann wäre seine Karriere beendet. Dann müssten sie halt einen finden, der den Racing Bull fährt. Sie haben mit Isaac Hadjar, der einen der Union, der ist da ein bisschen auf der Pole Position, glaube ich, was das Nachrücken betrifft. Den müssten sie aber dann in Katar aus dem Formel-2-Rennen rausholen und da wiederum einen anderen reinsetzen. Also wie gesagt, das ist alles hypothetisch, aber unmöglich ist es nicht.
Ja, also deswegen habe ich es einfach mal gefragt. Vielleicht wird das ja so vielleicht kommen. Red Bull ist aber auch noch auf einen ganz anderen Piloten scheinbar scharf. Das hast du heute geschrieben. Oscar Piastri soll da im Visier sein. Es sind scheinbar auch irgendwie schon Gespräche. Es geht aber da um das Jahr 2026, richtig?
Ja, also das Ganze macht ja auch Sinn. Mark Webber, der Manager, Ex-Red Bull-Pilot, Teamkollege von Sebastian Vettel und sein enger Freund und Ex-Chef Christian Horner, das wurde mir bestätigt, reden sehr regelmäßig. Das sieht man auch im Fahrerlager. Da sieht man zwar nicht, über was sie reden, aber die haben sehr einen engen Kontakt. Und da Webber sich um Piastri bemüht und er natürlich auch denkt, naja, wie geht denn der teaminterne Kampf bei McLaren weiter? Der könnte ja auch zum Desaster werden. Wenn die sich dann nicht so, wenn die sich richtig attackieren. Dieses Jahr hat der Piastri schon gezeigt, was er könnte, wenn er wollte. Zum Beispiel in Monza, als er ganz brutal den Norris überrumpelt hat, überholt hat. Völlig egal, ob der um die WM fährt oder nicht. Es gibt halt jetzt diese Teamorder bei McLaren. Piastri ist davon nicht begeistert, logischerweise. Und er hat ja schon mal, ich sag mal, einen angeblichen Vertrag einfach gekündigt und hat darauf angelegt, den zu brechen. Er war nämlich eigentlich Alpine Junior und die wollten ihn eigentlich aufbauen für 23 haben, aber er ist dann zu McLaren gewechselt. Und Alpine hat dann vom Schiedsgericht geklagt, aber Piastri hat recht gehabt und es hat ihm auch überhaupt nicht interessiert, dass Alpine ihn gefördert hat, auch finanziell ihm Testfahrten ermöglicht hat mit 2 Jahre alten Autos und richtig aufgebaut. Das war ihm völlig wurscht, weil der nächste Karriereschritt für ihn, den hat er bei McLaren gesehen. Und wenn er jetzt bei den ganzen Gesamtsituationen den nächsten Karriereschritt bei Red Bull sieht, dann wird er das genauso versuchen. Und Webber genauso. Und warum soll Red Bull sich nicht um Piastri bemühen? Der ist ein Supertalent, der wird immer besser. Und in der Formel 1 geht es ja nicht nur darum, sein eigenes Team zu stärken, sondern wenn es geht, auch noch die anderen zu schwächen. Da würde alles passen.
Wie stufst du insgesamt Piastri gerade ein? Ralf Schumacher hat da ja auch lobende Worte gehabt. Hat aber auch dann mal ein paar Rennen, wo er wieder doch deutlich abfällt gegen Norris. Wie hoch siehst du die Aktie Piastri?
Total hoch. Ich meine, Norris ist im Moment noch stärker. Piastri hat noch Nachteile gegenüber Norris, meistens jedenfalls, besonders was Umgang mit den Reifen und das Renntempo betrifft. Aber der wird immer besser, er kommt immer näher ran und er ist vor allen Dingen mental wirkt er für mich viel gefestigter als Norris. Das heißt, nächstes Jahr, wenn er den nächsten Schritt macht, ist er bestimmt auf Augenhöhe und dann wird es lustig, dann rumpelt es so richtig im Karton bei McLaren, wenn sie die beiden nicht im Griff haben.
Könnte wirklich dann auch spannend werden. Da geht es ja dann wirklich um die Zukunft und für Piastri dann noch möglicherweise sich nochmal richtig schön begehrenswert zu machen für Red Bull. Ja, behalten wir das mal im Auge. Einer, der irgendwie noch auf das Audi-Cockpit hofft, aber es sieht eigentlich gar nicht so gut aus, ist Valtteri Bottas. Da gibt es ja jetzt auch Gerüchte, dass er zu Mercedes gehen könnte. Also nicht als Stammfahrer, aber halt dann als Ersatztestfahrer. Sowas Ähnliches wahrscheinlich wie Mick Schumacher gerade hätte. Wie ist da dein Kenntnisstand?
Naja, das Umfeld von Bottas, da gibt es ja Manager und so, die lassen da schon so manchmal Sachen raus, wo du zwischen den Zeilen lesen kannst. Wenn es mit Audi nichts wird, gehe ich entweder in Amerika oder ich gehe zurück in die warmen Hände von Toto Wolff, weil, wenn man es mal genau nimmt, das hat Bottas sogar, als er zu Sauber gewechselt, gesagt, dass er wieder managementmäßig mit Toto Wolff verbunden ist. Dass natürlich ein erfahrener dritter Pilot bei Mercedes schon Sinn machen würde. Wenn nämlich der kleine Antonelli manchmal doch noch nicht performt, dann hätte man zumindest ein Backup von einem erfahrenen Piloten, ihn gegebenenfalls, wenn es gar nicht geht, zu ersetzen. Das würde Sinn machen und Toto Wolff hätte drei Fahrer im Team. Ein Wunschszenario für jeden Teamchef, der besonders auf sich was hält. Die mit denen er auch irgendwo geschäftlich noch verknüpft ist.
Genau, geschäftlich verknüpft heißt, die sind da irgendwie in diesem Management drinne, wo Toto Wolff auch seine Finger drin hat. Heißt, wenn die bei
Also,
Mercedes fahren, kriegt Toto Wolff auch wieder was ab davon.
das Geld lassen wir mal weg. Es geht ja auch mehr um Einfluss und so. Also, jetzt Toto Wolff hat 33,3% am Mercedes-Team. Das Mercedes-Team hat die Managerverträge mit Russell, mit Antonelli gemacht und auch ein Ocon ist noch in deren Diensten. Also wenn man es mal brutal sagt, wird der nur zu Haas ausgeliehen. Gerne zwar, aber aus. Das sind so die Fahrer, die von Mercedes, ist mein Kenntnisstand im Moment, vom Mercedes-Team gemanagt werden. Was Bottas betrifft, der wird von der Firma betreut, von dem Ex-Manager von Mika Häkkinen, ein Belgier, Didier Coutant. Der hat in Monaco eine Managementfirma, die heißt Aces Management, also Englisch Asse, Ass Spielkarte, Asse Plural, Aces Management. Und da sind meine Informationen, ist auch Toto Wolff irgendwo beteiligt. Da würde sich der Kreis wieder schließen. Also Bottas wird nicht von Mercedes Team gesponsert, gemanagt, sondern von Didier Coutant, wo anscheinend Toto auch seine Finger noch drin hat. Aber das ist nicht illegal, sogar solange Mercedes sagt, okay, Compliance, alles gut. Er ist ja unser Geschäftspartner, soll er halt nur die Fahrer nehmen, mit denen er auch noch ein bisschen Geld verdient. Ja, warum nicht? Ist doch nicht mein Problem.
Hat auf jeden Fall irgendwie einen,
Ich weiß ja, dass Audi das nicht macht.
ja, hat einen komischen Beigeschmack auf jeden Fall, das Ganze. Fernando Alonso fährt seinen 400. Grand Prix am Wochenende, also steht vor seinem 400. Grand Prix. Gab da ein paar Rennen, die er dann nicht mitgefahren ist, also die Zählung ist ja nicht so ganz einfach, aber es ist offiziell sein 400. Grand Prix-Wochenende. Ist natürlich damit auch Rekordhalter, wenig überraschend, seit 2001 ist er in der Formel 1 dabei, mit ein paar Ausnahmen. Also schon eine gigantische Zahl, ne?
Wahnsinn, der Highlander, der fleischgewordene VW-Käfer, nur dass er nicht läuft und läuft und läuft, sondern er fährt und fährt und fährt. Also ich habe voller Hochachtung davor und er ist auch noch fit. Er muss selbst entscheiden, ob der 15-jährige Alpha-Rüde immer noch beim Gruppengassi mit den jungen Wilden mitlaufen kann, aber im Moment scheint er der Überzeugung zu sein.
Ja, und die Aussichten, also er hat ja auch noch einen Vertrag, jetzt kommt Adrian Newey dazu. Also da kann auch mal sein, dass er nochmal einen Titel mitfährt, ne? Also vielleicht zum 500. Grand Prix dann nochmal einen Formel-1-Titel.
Naja, Fangio war ja auch älter. Gut, damals andere Belastung, andere Autos, viel gefährlicher, aber vielleicht nicht so große Fliehkräfte, körperlich nicht so anspruchsvoll. Aber Fangio hat es ja auch hingekriegt. Und Alonso ist halt topfit und er hat keine anderen Interessen, das darf man ja nicht vergessen, als Motorsport. Der wacht morgens auf, was kann ich besser machen? Der denkt nur an die Formel 1 im Moment. Er hat keine Familie, darf man nicht vergessen. Und sonst auch keine Verpflichtung. Die einzige Verpflichtung, die er sich selbst stellt, ist Motorsport. Im Moment die Formel 1, er will ja auch nochmal Paris-Dakar fahren. Also er hat keine Ablenkung oder im Sinne von Ehefrau, Kinder, die ja alle ein bisschen die anderen Fahrer müde machen, auch wegen der Reiserei, wo man von der Familie weg ist. Das hat Alonso alles nicht. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, warum er noch diesen Fokus hat und nur für die Formel 1 leben kann.
41 Jahre ist er mittlerweile alt. Den Höhepunkt der Reflexe soll man mit 26 Jahren haben. Den hat er schon weit überschritten. Aber er hat einfach so einen großen Grund.
Ja, das,
Die
ich
Zahlen,
weiß nicht.
ja.
Ja, aber wie viele Reflexe, von welchen Reflexen reden wir hier? Selbst wenn er seine Reflexe, ich sag mal, beim Start 0,01 Sekunden schlechter sind als bei den anderen. Ich weiß nicht, inwieweit seine Erfahrung das immer noch kompensieren kann. Also im Moment sehe ich nur das, was auf der Straße passiert. Und da macht Alonso immer noch den Eindruck, als könnte er mit dem Gewinnerauto auch gewinnen. Weil die mentale Stärke hat er auf jeden Fall und die Erfahrung und auch den Killerinstinkt. Also da habe ich im Moment keine Zweifel. Ich sehe noch keine körperlichen Gebrechen, die ihn davon abhalten könnten.
Ich auch nicht. Auf jeden Fall ein Phänomen, dieser Fernando Alonso. Ja, Liberty Media hat währenddessen ein paar Probleme am Hals. Was ist da los?
Die haben aber die, so richtig Probleme am Hals. Also hinter den Kulissen brodelt's. Fangen wir mal in Amerika an. Das Justizministerium ermittelt gerade oder untersucht. Es geht ursprünglich darum, dass ja Andretti, amerikanische Motorsportdynastie, zusammen mit GM, General Motors, einen Platz in der Formel 1 haben wollte. Und der wurde so, meiner Meinung nach, willenlos, ohne große Argumente, abgeblockt von den anderen Teams, dass die Amis natürlich total sauer waren und jetzt fragen, geht das überhaupt? Das ist doch kartellmäßig überhaupt nicht rechtens und das ist Wettbewerbsverzerrung, fast schon Betrug. Und da gab es wohl auch Lecks innerhalb der Formel 1, die jetzt Beweise an die Justizbehörde geliefert haben. Zum Beispiel redet man von einer WhatsApp-Gruppe innerhalb der Teamchefs, die sich mal abgesprochen haben, was sagen wir jetzt? Und da ist auch Stefano Domenicali mitten involviert, der Liberty-CEO für Formel 1 im Moment. Und was ich mir habe sagen lassen, eigentlich von zwei Quellen bestätigt wurde, ist, dass in Austin Justizbeamte schon vor Ort waren und vier Formel 1 Kranten schon, weil sie ein bisschen Angst hatten, vielleicht kommen sie nur mit Handschellen aus dem Fahrerlager raus, weil die Amerikaner können rigoros sein, wenn die ermitteln. Und zwar soll es sich dabei um Domenicali handeln, um Lance Stroll, Entschuldigung, Lawrence Stroll, der Teambesitzer, um Christian Horner, warum auch immer, und Toto Wolff. Also die vier stehen so richtig im Fokus. Und es soll jetzt auch Verhöre geben oder nennen wir es mal Befragungen per Videocall diese Woche. Aber anscheinend haben die Amerikaner ihnen ganz klar gemacht, wenn ihr anfangt zu lügen, wir haben Beweise, dann geht es euch richtig schlecht. Und darum murrt es gerade. Und John Malone, der Besitzer von Liberty, scheint auch richtig sauer zu sein. Meiner Meinung nach sind die Tage von Domenicali gezählt, weil man braucht ja immer Sündenböcke und Greg Maffei, der Vertreter auf Erden von dem großen Malone. Also der zweite Chef, der versucht natürlich jetzt seinen Hintern zu retten und würde mich nicht wundern, wenn er alles auf Domenicali schiebt. Also, und man wird natürlich einen Deal versuchen, Andretti doch in die Formel 1 zu holen, um das Chaos und sogar, ich sag mal, Gerichtsverfahren und im schlimmsten Fall Gefängnisstrafen, sage ich mal, aber zumindest hohe Geldstrafen zu vermeiden. Und dann gibt es noch in Europa mittlerweile zwei EU-Abgeordnete, die auch wegen Wettbewerbsverzerrungen zumindest eine Untersuchung haben wollen in Brüssel. Das eine ist ein Belgier, der heißt Arimont. Der hat die Anfrage gestellt und jetzt gibt es ganz neu eine deutsche AfD-Abgeordnete, die heißt Christine, muss nur mal nachgucken, jedenfalls eine von der AfD, die jetzt auch den Antrag gestellt hat, die Formel 1 zu überprüfen. Sie sieht Arbeitsplätze gefährdet wegen dieser, ich sag mal, Amigo-Wirtschaft und so weiter. Also, die haben richtig Probleme am Hals. Und das kann John Malone nicht gut finden. Da wird es richtig rappeln in Zukunft.
Wir freuen uns dann auf ein spannendes Rennenwochenende in Mexiko. Wir sehen uns dann morgen wieder und ihr uns auch mit dem nächsten Video. Und dann ab Samstag seht ihr uns dann jeweils immer um 8 Uhr, beziehungsweise nehmen wir um 8 Uhr auf euch auf und dann seht ihr das Video ein bisschen später. Genau, weil die Sessions alle ein bisschen später sind. Also bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.